Ich möchte beginnen mit einer Schriftstelle. Das ist eine Verheißung aus dem Neuen Testament. Oder man kann auch sagen, es ist eine Prophetie, die Paulus gegeben hat. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist das Thema für heute Morgen. Ich habe es genannt, die Schmach Christi tragen. Das ist das, was mir der Herr auf Herz gegeben hat vor ein paar Monaten. Ich überlegt habe und nachgedacht habe, was hier zum Gemeindebauseminar dran sein könnte. Und ich habe auch noch nie darüber gepredigt. Das ist das erste Mal. Und ich habe so den Eindruck, dass mir Gott da so einen ganz, ganz winzigen Spalt geöffnet hat in einen Bereich, der viel umfangreicher ist, als wohin das reicht, was ich bis jetzt sehen kann. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir das auch verstehen und diese Facette von Nachfolge bejahen und kennen. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und ich bin überzeugt, dass in dieser Botschaft ein großer Trost ist für viele von uns. Als ich heute früh noch mal so mein Konzept angeschaut habe, war ich begeistert davon, dass so viele Schriftstellen analog auch vom Hartwig gekommen sind, die in meinem Konzept stehen, obwohl wir nicht darüber gesprochen haben oder uns da abgestimmt hätten. Also das fand ich gewaltig, wie Gott das zusammengebracht hat. Das ist 2. Timotheus 3, Vers 12. Ich weiß, dass wir eher die freudvollen Prophetien lieben und die Verheißungen, die Gutes verheißen und Angenehmes, und davon gibt es eine ganze Menge. Aber das ist auch etwas, was das Wort Gottes sagt. Und wo Paulus sagt, so wird es werden. Und deshalb bin ich überzeugt, es wird so. Die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Gemeinde ist dieser Ort, wo dieser geistliche Krieg aufeinander trifft zwischen dem Reich Satans und dem Reich Gottes. Und dass Gott die Gemeinde als die Körperschaft hat auf der Erde, um ein Bollwerk zu sein gegen die Finsternis, gegen das, was auf der Erde geschieht. Und der Herr braucht die Gemeinde, um sich zu verherrlichen auf der Erde. Er braucht die Gemeinde, um den Menschen zu zeigen, wer er ist. Er kann das nicht unabhängig von Gemeinde tun. Er braucht die Gemeinde dazu. Gibt es eine Schriftstelle, Epheser 3,10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Das ist auch Auftrag der Gemeinde. Die Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten zu erkennen geben. Also ein Teil biblischen Gemeindebaus zu sein, bedeutet, ein Teil dieser geistlichen Auseinandersetzung zu sein, bedeutet, wir sind in diesem andauernden geistlichen Konflikt und das hat auch Auswirkungen auf uns. Mitten im Krieg, auf dem Schlachtfeld, wo die Granaten einschlagen, da ist Gefahr und da kann man in Mitleidenschaft gezogen werden. Und es wird nicht so sein, dass wir da immer lächelnd und leicht hindurchgehen. Und als ich mich anfing, damit zu befassen, ist mir aufgefallen, wie viele Beispiele es gibt im Neuen Testament, wo es um Leiden geht, um Dinge ertragen. Paulus schreibt an Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Das ist eine apostolische Aufforderung an uns, ertrage Leid. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem momentanen Zustand der Gemeinde im westlichen Bereich der Welt, unserem Land, die Lauheit, die Verwässerung, die flache Verkündigung, diese Unordnung in den Gemeinden steht im engen Zusammenhang mit dieser großen Scheu vor Leid. Und wo, wenn mal eine ganz kleine Kleinigkeit nicht ganz stimmt, sind wir schon schwer bedrückt und wissen nicht genau, was ist das jetzt wieder und warum mag mich der Herr jetzt nicht mehr. Also ich merke beim Sprechen, dass das Thema Gott vor ein paar Jahren bei mir angeregt hat, als ich ein Buch in die Hand bekam von einer Frau, die einige Jahre in einem nordkoreanischen Arbeitslager verbracht hat. Wen das interessiert oder wer das verkraftet, das kann man bestellen bei Offene Grenzen, bei Open Doors. Wenn man das Buch gelesen hat, bekommt man ein Gefühl dafür, wie leidensscheu wir sind und wie wir Dinge schlimm empfinden und in welchem Verhältnis das steht zu den Leuten, die wirklich leiden. Und in weiten Teilen der Welt zahlen die Christen einen Preis für ihre Nachfolge. Und immer dann, wenn wir Aufbrüche sehen, Erweckungen, ich kann nicht sagen, ob es ausschließlich immer so gewesen ist, ich habe das nicht alle studiert, aber was ich bis jetzt so gesehen habe, immer dort, wo Aufbrüche geschehen, wo die Herrlichkeit Gottes kommt, ging das mit Leid voraus. Also wenn wir die Herrlichkeit sehen wollen, bedeutet das, dass sie irgendwie kommt durch Leid ertragen. Durch Leid hindurch zu Herrlichkeit. Das ist der Weg. Und ich denke, wir müssen beginnen, uns damit auseinanderzusetzen. Was heißt das für uns? Was sollen wir leiden, was sollen wir nicht leiden? Und das habe ich versucht herauszuarbeiten. Aber das ist erstmal eine ganz einfache Anweisung. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Gottesfürchtig leben wollen bedeutet Verfolgung und Leid. Jünger zu sein bedeutet, diese Privilegien zu haben, die Jünger eben haben. Und eines, was die Jünger hatten, war, dass sie ausgeschlossen wurden aus den Synagogen. Ertrage Leid. Und unsere Verantwortung wächst im Reich Gottes, wächst gleichsam Verfolgung und Leid. Und das ist etwas, denke ich, was wir grundsätzlich entscheiden müssen für uns. Wenn wir sagen, wir wollen in unsere Berufung hinein, wir wollen die Person sein, die Gott will, dass ich bin. Das, was der Herr geplant hat, durch mich soll kommen, die Art von Segen, die durch mich fließen soll, soll fließen. Das ist auf jeden Fall verbunden damit, dass wir auch dafür leiden. Wir sehen dann noch eine Menge Schriftstellen und Paulus gibt da ein gewaltiges Vorbild. Und Leiterschaft in einer Gemeinde und Dienst und übergemeindlicher Dienst ist verbunden mit Leid. Und Paulus fordert uns auf, das zu ertragen. Ich habe ein paar Schriftstellen, die uns erst einmal zeigen, was Jesus ertragen hat. Und da meine ich jetzt nicht nur das ultimative Leid, die Kreuzigung und die Ablehnung, die damit verbunden war. Schon weit, weit vorher. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Ich war selber erstaunt, wie voll die vier Evangelien davon sind, was Jesus ertragen hat, was man mit ihm gemacht hat, was man ihm gesagt hat, was man ihm unterstellt hat. Zum Beispiel Lukas 22, 48, Jesus sprach zu Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und dann habe ich mal geschaut, das geht damit im Bibelprogramm schön, es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Stellen im Neuen Testament, wo steht, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Also Paulus schreibt das ganz oft. Das heißt, diese Art, sich zu grüßen, war unter den lebendig Gläubigen die herzliche Art, sich zu grüßen. Und genau damit verrät Judas Jesus. Was alleine diese Szene muss wie ein Messer in das Herz von Jesus gewesen sein. Oder Johannes 12, 6. Es geht es auch um Judas. Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Und ich bin überzeugt, dass Jesus das wusste. Hat in seinem engsten Kreis jemand, der schafft Geld beiseite. Eine andere Schriftstelle, da hat man Jesus unterstellt, dass er dämonisiert ist, dass er dämonisch belastet ist. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Oder die lieben Anverwandten, das war Matthäus 12, 24. Markus 3, 21, als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Oder anders übersetzt, er ist wahnsinnig oder verrückt. Die Verwandtschaft hat ihm ernsthaft unterstellt, dass er wahnsinnig ist, dass er in eine geschlossene Einrichtung gehört. Jesus, dem Sohn Gottes. Also mir sagt das, wenn wir Jesus wirklich treu nachfolgen, ist das eine Illusion, dass wir von unseren Anverwandten dafür Beifall ernten und Bestätigung und Bestärkung. Also wenn die Verwandten von Jesus ihm unterstellten, dass er gestört ist, wir eifern ja Jesus nach. Also seid getrost und ermutigt, wenn eure Verwandten euch nicht verstehen, wenn sie euch bescheinigen, dass ihr abgedreht seid, dass ihr übertreibt, Jesus kann das verstehen, der hat es erlebt. Sie haben ihm unterstellt, er ist gestört. Jesus wurde viele, viele Male missverstanden. Ganz klassisches Beispiel, hier gibt es mehrere, Johannes 2, 19, da sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und weil sie so im Diesseits lebten und so oberflächlich die Worte hörten, da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Es ging ja nicht darum, dass Jesus der schnellste Maurer auf der Welt ist. Jesus sprach von sich, dem heiligen Tempel, von sich selbst. Und von der Kreuzigung und der Auferstehung. Aber das ging wo ganz anders hin. An dieser Stelle ist mir deutlich geworden, alle von uns, die ihr verkündigt, die wir predigen, dürfen uns nicht davon leiten lassen, ob die Leute das jetzt verstehen. Jesus ließ sich davon nicht leiten. Er hat solche Dinge gesagt. Und ich bin sicher, wenn wir daneben gestanden hätten, wir hätten so reagiert, wie es hier steht. Wir hätten auch alle nicht begriffen, was er da eigentlich meint. Aber das ist so wichtig, dass wir Wahrheit verkündigen und uns nicht davon irritieren lassen, ja hoffentlich verstehen die das jetzt richtig und uns dann für eigene Aussagen 3-mal entschuldigen und von allen Seiten kommen, damit es auch alle verstehen. Jesus hat das nicht getan, Jesus hat Wahrheit gesprochen, Ende. Und sie dachten, da will da den Tempel abreißen, der aus Steinen ist und Jesus hat es dann nicht noch 10-mal korrigiert. Wir müssen das sprechen, was wir hören vom Herrn. Also hier ein Beispiel für viele andere, wo sie ihn total missverstanden haben. Denn was wir schon hatten in diesen Tagen, Petrus leugnet, dass er ihn kennt. Hat so viel von ihm gelernt, war so viel mit ihm zusammen, war mit auf dem Berg der Verklärung. Da ist Mose und Elia erschienen. Ich meine, das waren Aktionen, wenn ich daran denke, da schlottern mir die Knie. Da erscheint dort Mose und Elia. Dann gibt es da ein Gespräch. Und dann leugnet er knochenhart, ich kenne diesen Mann nicht, bis dahin, dass er sich verflucht. Ich habe das nachgelesen in der Strong's. Sich mit einem Bannfluch belegen, stark, heftig und leidenschaftlich verfluchen, sich verwünschen, Flüche und Verwünschungen aussprechen. Das tat Petrus, um zu bestärken, diesen Mann kenne ich nicht. Wie muss das für Jesus gewesen sein? So ein Verrat von einem der engsten Freunde. Hat es alles ausgehalten. Und dann natürlich dieser Hass des ganzen Volkes, als er da Pilatus zu dem Volk sprach, was hat er Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen, kreuzigt ihn. Markus 15, 14. Über die Maßen. Schrien wie ein Mann. Und wir haben am Ende vom Markus Evangelium diesen Vers. Es gibt aber viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also wir können davon ausgehen, dass Jesus Tausende mehr geheilt hat, als was wir aufgeschrieben haben. Und Tausende mehr Wunder tat, als was in den Evangelien steht. Das heißt, unter denen, die da schrien, kreuzigt ihn, waren 60, 70, 80% Menschen, die ganz persönlich von ihm geheilt und befreit waren. Und sie wollten unbedingt einen Verbrecher in Freiheit kommen sehen, damit dieser Jesus endlich wegkommt. So eine ultimative Ablehnung von den Menschen, denen er so viel Gutes getan hat. Also da gibt es noch eine Reihe von mehr Beispielen, die ihr die Schrift lest. Euch fallen da sicher noch eine ganze Reihe andere Stellen ein, wie mit ihm umgegangen wurde. Man hat versucht, ihn zu kreuzigen, man wollte ihn den Abhang hinunterstürzen. Man hat ihm alle möglichen bösen Dinge unterstellt. Und wir lesen nirgendwo, dass Jesus dort sich verteidigte oder in irgendeiner Weise genauso gewalttätig wurde oder mit klarer Münze heimzahlte. Man hat ihm unterstellt, er hetzt die Leute auf, dass sie keine Steuern zahlen und was weiß ich. Und dann geht es weiter, wenn wir gehen dann nach den Evangelien, die Leiden der Apostel habe ich das überschrieben. Auch nur ein paar Beispiele. Apostelgeschichte 4,1. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Empört darüber, denn sie hatten eben das Urteil gefällt über Jesus. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Gefängnis. Warum? Weil sie das Volk lehrten, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Dann nächstes Kapitel, Apostelgeschichte 45. Als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort und waren ganz traurig und voller Zorn. Nein, hier steht, sie gingen aus dem Hohen Rat fort voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Ihr Lieben, es ist möglich, wenn es die Bibel sagt, dass wir uns freuen können, wenn wir für den Namen Jesu Schmach leiden. Das ist ein Bereich, wo ich glaube, dass Gott uns dort hineinbringen wird, damit seine Herrlichkeit unter uns zunehmen kann. Apostelgeschichte 7,57, sie schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Auf wen? Auf Stephanus. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen des jungen Mannes mit Namen Saulus. Ein geisterfüllter Mann sagt ihnen, wo ihr Problem liegt, spricht die Wahrheit. Und die Atmosphäre, denke ich, war derartig dämonisch aufgeladen, dass Stephanus genau wusste, wenn ich das hier ausspreche, ist das mein Ende. Und er hat nicht die Abkürzung oder den Abzweig genommen. Wir reden später weiter oder das verharmlost oder irgendwie verallgemeinert. Es drang ihn derartig durchs Herz, dass sie einmütig auf ihn losstürzten im wilden Zorn und ihn umbrachten. Und er starb. Also was mich hier immer wieder tief bewegt, ist, dass die Passage da kommt, dass er Jesus zur Rechten Gottes stehen sah, obwohl Jesus sitzt. Aber in dem Moment ist Jesus aufgestanden. Sonst lesen wir, dass Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Dann lesen wir Paulus und Silas, Apostelgeschichte 16. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er einen solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Ich vermute, dass das ein Verlies war, ohne Fenster, irgendwo im Innern eines Gebäudes, tief unten. Und im Block sein bedeutet, dass in so einem Holzding deine Füße und deine Hände eingespannt sind. Das heißt, du kannst dich nicht bewegen. Rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Dann möchte ich uns Passagen lesen, wo Paulus über sich selber schreibt. 1. Korinther 4, ab 9. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen, haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie auskehrisch der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Oder 2. Korinther 4, ab 8, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben an unserem Leib offenbar werde. Hier kommt dieser Zusammenhang zum ersten Mal. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Dann gibt es noch diese Aufforderung von Paulus im 2. Timotheus 2, Vers 3, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi. Und das ist ein Aufruf für uns. So teilnehmen an den Leiden Christi. Und ich denke, das bezieht sich nicht auf sein Leiden am Kreuz und auf sein Opfer, was er gebracht hat, um die Sünde zu tilgen, um Gerechtigkeit zu wirken für uns, sondern ich glaube, das bezieht sich auf sein Leiden, was er leidet, in Bezug auf den Zustand der Gemeinde jetzt. Weil das Opfer, was er gebracht hat, ist vollkommen und dem sollen und können wir nichts hinzufügen. Also wenn wir Anteil nehmen sollen an den Leiden Christi, dann hat das etwas damit zu tun, dass Christus als das Haupt leidet unter dem Zustand der Gemeinde heute. Und wenn wir Gemeinde bauen wollen, muss es in unseren Herzen da etwas geben, dass wir unter den Zuständen, die heute sind, leiden. Und ich glaube, viele von euch leiden darunter, wie es jetzt ist. Und es ist ein Trost zu wissen, damit sind wir ganz innig mit Jesus verbunden, weil er leidet auch über das, was da im Moment ist. Er leidet darunter, wie sein Leib im Moment verunstaltet ist, verwundet ist, verkehrt ist. Und daran sollen wir Anteil nehmen. Das sagt hier Paulus zu Timotheus. Also ich bin überzeugt, es gibt keine echte Nachfolge ohne Leid oder Bedrängnis. Und biblischer Gemeindebau ist immer mit Leid und Verfolgung verbunden. Also es gibt die Möglichkeit, dass du sagst, das bejahe ich. Das fällt mir nicht leicht, aber ich sage dazu ja, ich will eingebaut sein vom Herrn an der Stelle, wo er mich einbaut. Ich will der Baustein sein, wo der Baumeister sagt, diesen Stein forme ich, bring das in diese Form, wie ich das haben will und setze ihn in diesen Bau an die Stelle, wo ich es möchte. Und das heißt, wir bejahen Leid und Verfolgung. Und wenn wir das kategorisch ablehnen, dann sind wir nicht qualifiziert für Gemeindebau. Zu aller Zeit hat es einen Preis gekostet, zu Jesus zu gehören. Und das war nur eine Auswahl von Beispielen, wie Jesus und die Apostel und die ersten Gemeinden verfolgt wurden. Wir kennen die Verfolgung dann Apostelgeschichte 8, die beginnt. Andere Auszüge aus Briefen, wo steht, dass sie das mit Freude hinnahmen, ihrer Güter beraubt zu werden. Was sollen wir leiden? Welche Art von Leiden ist das, wo wir hineingehen sollen, wo wir uns nicht sträuben sollen? Und welche Art von Leiden sollen wir nicht leiden? Und da gibt es eine Schriftstelle im 1. Petrus. Petrus 3,17. Es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Also wenn wir verkehrte Dinge tun, oder wenn wir verbotene Sachen tun in unserem Staat, dann kollidieren wir mit dem Gesetz und dann werden wir verurteilt, kommen ins Gefängnis und das ist dann nicht das Leiden für Jesus, sondern das sind die Konsequenzen aus verkehrten Handeln. Und das gilt es ganz klar voneinander zu trennen. Das gilt es auseinanderzuhalten. Also wenn ich der Meinung bin, Autos stehlen zu müssen und dann dafür irgendwann ins Gefängnis kommen, dann hat das nichts mit dem Leid zu tun, was ich meine. Also es geht ja nicht um die Konsequenzen, die sich ergeben aus verkehrten Handeln oder verkehrten Leben. Sollen nicht leiden aufgrund eigener böser oder verkehrter Taten. Was ich meine, worum es geht, wir sollen bereit sein zu leiden für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, für das wahre Evangelium. Dazu sollen wir bereit sein, dass das einen Preis hat, dass wir da genauso missverstanden werden, dass uns genauso böse Dinge unterstellt werden, dass genauso es sein kann, dass allerengste Freunde derartig uns verraten, derartig sich gegen uns stellen, wie Jesus oder wie die Apostel das erlebt haben. Ich glaube, das ist mit im Paket. Und da sind wir, weil es auch in unserem Land und mit allem im Moment noch alles so sehr gut geht und weil alles so sehr frei ist, sind wir da noch so am Anfang. In anderen Ländern wird da schon ein ganz, ganz anderer Preis gezahlt. Erst eine Woche bevor wir hierher fuhren, bekam ich eine E-Mail von einem lieben Freund in Albanien und er schrieb, ein befreundeter Pastor von ihm ist erschossen worden aufgrund dieser Blutrache, die in dem Land immer noch tobt, wo zwischen zwei Familien unter Umständen über Jahrhunderte eine Blutrache hin und her geht und dann immer von der gegnerischen Familie, wo die Jungs dann erwachsen werden, ich weiß nicht genau, ich glaube es ab 12 oder 14, ab dem Moment treten die männlichen Nachkommen in die Blutrache ein und wissen, sie sind in Lebensgefahr, sobald sie das Haus verlassen. Ich habe mir da Dokumentarfilme angeschaut. In dem Moment, wo der andere Clan dran ist, Rache zu nehmen, als männlicher Familienmitglied aus dem Haus geht, schwebt diese Person in Lebensgefahr. Und dieser Pastor hat es nicht getan, hat sich nicht einschüchtern lassen, hat seinen Dienst getan und ist erschossen worden. Hinterlässt eine Frau, Kinder. Das ist nicht so weit weg von hier. Bereit sein zu leiden für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit. Durch das Ertragen von Leid können wir uns selber mit Christus für gestorben halten. Durch das Ertragen von Leid wird unser Charakter Christusähnlicher und irgendwie kann sein Wesen dadurch mehr Gestalt in uns gewinnen. Durch Leid dieser Art lernen wir, in Demut zu bleiben und uns nicht irgendwann im Stolz zu erheben über Dinge, die uns gelingen oder über das, was der Herr wirklich durch uns tun konnte, dass wir dann gute Ergebnisse nicht uns selber irgendwie zuschreiben und anfangen, darüber innerlich stolz zu werden. Bleiben dadurch in der richtigen Haltung und wir bleiben in Abhängigkeit von ihm. Und unser Dienst bekommt, denke ich, dadurch mehr Tiefe und Autorität durch ertragenes Leid. Und ich glaube auch, dass wir in Zeiten von Leiden Jesus auf eine Weise kennenlernen können, wie es sonst nicht möglich ist. Also in einer Zeit von Leiden, und wir müssen ja nicht immer gleich an das ganz furchtbare Arbeitslager Nordkorea denken. Alleine wie wir leiden, wenn wir spüren, wir wurden verraten von Leuten, die ganz nahe sind. Oder wir werden absolut nicht verstanden. Oder man unterstellt uns ganz böse, finstere Dinge, die wirklich nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist eine Möglichkeit darin, dass wir Jesus auf eine Weise kennenlernen, mit ihm verbunden sind, wie es, denke ich, sonst nicht möglich ist. Dann sagt das Wort Gottes, dass wir da großen Lohn sammeln im Himmel und dass wir letztendlich dadurch die Herrlichkeit Christi erlangen. Also immer in Ländern, wo Verfolgung ist und Leid auf der Gemeinde ist, eine starke Herrlichkeit, stärker wie hier. Und ich glaube, das ist einfach der Zusammenhang. Deshalb funktioniert es viele Male nicht, dass wir aus Ländern, wo starke Verfolgung ist und die Gemeinde stark wächst, dass wir Modelle hierher holen und wollen ohne dieses Leiden die Herrlichkeit. Das wird nicht funktionieren. Ohne den Preis zu zahlen, ohne diese tiefe Hingabe, ohne das sich selber verleugnen, wird es nicht kommen. Und ganz egal, wie die Modelle alle heißen mögen, man schaut für meine Begriffe zu wenig, wenn irgendwo Erweckungen und Aufbrüche sind, welcher Preis da gezahlt wurde, wie da ein paar Leute oder eine Gruppe von Menschen gelitten hat vorher. Das ist das, was da immer kaum beleuchtet wird. Und ich denke eben, unser momentaner Zustand auch im Land hat etwas zu tun auch mit dieser Scheu vor Unannehmlichkeiten. Und es ist so eine starke Betonung und so eine Auffassung, es muss uns gut gehen. Hauptsache, es ist alles wohl und angenehm. Es darf nichts unangenehm sein. Und das ist an der Welt ganz, ganz massiv. Immer angenehmer, immer komfortabler, immer besser. Aber das ist irgendwie das Gegenteil von dem, was wir sehen, wie die ersten Christen da lebten. Und so will ich dich ermutigen, sei bereit für die Wahrheit zu leiden. Und jedes böse Wort, was dir deshalb entgegengebracht wird, jede Unterstellung, er hört es. Er ist in dem Moment bei dir und jede Träne, die du weinst, er weint mit dir. Und du kannst wissen, in dieser Phase bin ich ganz tief mit Jesus verbunden. Auch er wurde so missverstanden. Ihm hat man unterstellt, er hat einen Dämon. Er hetzt die Leute auf. Man hat ihm so viel Böses unterstellt. Und das ist, denke ich, so ein starker Trost zu wissen, das ist das, was Jesus passiert ist. Und es ist in gewisser Weise ein Privileg von ihm, dass er uns auch sowas zumutet. Und in solchen Phasen ist er ganz, ganz nahe bei uns. Und das Ganze hat ein Ziel, das Ganze hat einen Zweck. Da ist ein Sinn dahinter. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Weil die Gemeinde Gottes muss gebaut werden in der Kraft Gottes. Paulus sagt, dass ich bin nicht gekommen mit ausgefeilten Worten, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Und das ist ein Ziel des Ganzen. Oder Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also um Leid ertragen zu können, so wie Jesus das tat und auch die Apostel das taten, brauchen wir eine Sicht über diese Zeit und diesen Moment hinaus. Es gibt eine andere Schriftstelle, die kommt irgendwann später, ich weiß jetzt nicht, wo das steht, wo das von Jesus geschrieben steht, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das alles erduldet hat. Hebräer, ne? Ja, Hebräer 12. Also das heißt, Gemeindebau und das Ganze irgendwie durchstehen und durchhalten können, hat viel damit zu tun, seine Blicke immer wieder darauf zu richten, ganz vorne, das ist das Ziel, das geht in den Himmel hinein, in die Ewigkeit hinein und das steht fest und darauf leben wir hin. Wir neigen in solchen Situationen nur auf das Jetzt zu schauen oder nur vor unsere Füße. Wir brauchen diese ganz starke Ausrichtung in die Ewigkeit hinein. Das ist wie ein Anker, der dort hineinreicht. Und das brauchen wir unbedingt, dass da in uns eine Freude wohnt. Der Herr wird kommen und alles Bösartige wird an diesem Tag aufhören. Und es ist für mich ist das ein enormer Trost, dass er gerecht ist. Und spätestens an dem Tag, wo Jesus kommt, kann niemand mehr boshaft oder in überheblicher Weise irgendwas durchsetzen. Ihm gegenüber wird es nicht funktionieren. Und auch die besten Anwälte der Welt werden dort nicht Unrecht durchbringen können. Es kommt der Tag, wo die Augen von Jesus wie Feuerflammen sich auf Werke richten und alles, was nicht von ihm ist, geht in Rauch auf in einem Augenblick. Es ist mir ein großer Trost zu wissen, ich muss mich hier nicht rächen oder mit gleicher Münze heimzahlen. Es kommt ein Tag, da wird das alles gerichtet, da wird das alles klargestellt. 2. Korinther 1, 5, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Also wir stehen da nicht ganz alleine, wir sind da nicht isoliert, sondern genauso wie Leiden kommen, der Trost ist überreich. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Und das gehört, glaube ich, zu unseren tiefsten persönlichen Erfahrungen mit dem Herrn, dass er uns tröstet inmitten von Leid. Und das bringt einfach eine Tiefe, eine Gewissheit in unserer Beziehung zu ihm, die ist über jeden Zweifel erhaben. Die Erfahrung, dass Jesus mich tröstet, das bringt so eine Tiefe und da sind Zweifel, bleiben da draußen. Oder 1. Petrus 4, 13. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Also insoweit. Also wir können uns freuen, wir sollen uns freuen, wenn wir in irgendeiner Weise Anteil haben an dem Leiden des Christus. Und das Ganze hat das Ziel, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freut. Und wir müssen dann immer diesen zweiten Teil anschauen, in Phasen von Leid, in Phasen von Missverstandensein. Wenn wir Gemeinde bauen, wir werden mit Sicherheit auf allen Gebieten unseres Lebens angegriffen. Und es werden Menschen aufstehen in einer Bösartigkeit, dass da die Luft wegbleibt. Das wird geschehen. Wenn ich über die letzten Jahre zurückschaue, bis auf ein paar Verschnaufpausen, hatten wir das nahezu ununterbrochen. Da haben wir dieses Bild entsteht in Zwickau, wir haben schon die goldenen Straßen und da wehen schon die Engel und die gebratenen Tauben oder was weiß ich. Bis auf ein paar Verschnaufpausen, wo Gott uns dann mal irgendwie Erholung gibt, haben wir das nahezu ununterbrochen. Und da haben wir alle auch gute Freunde verloren und Beziehungen sind kaputt gegangen. Deshalb müssen wir auf diesen Teil schauen, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Wenn ihr im Namen Jesu Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denken wir immer daran, die Bibel spricht davon, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Das heißt, ein Jakob, ein Mose, ein Paulus, ein David sieht uns, ist mit uns, erlebt das alles mit. Und all die Männer haben viel Leid erlebt, viel Gegnerschaft. Was hat Mose sich von ihrem Volk anhören müssen? Das ist, dass er das durchgehalten hat, ist übernatürlich. Dann war sogar Gott bereit zu sagen, Volk weg. Ich mache aus dir ein neues Volk. Und Mose hat so ein Herz, dass er sagt, nein, tu das nicht um deines Namens willen. Also ich könnte mir vorstellen, ich hätte gesagt, ja, weg mit dem Volk, aus mir ein neues, super. Ständig hat Mose für sie gesorgt. Sie wollten trinken, es kam Wasser, sie wollten essen, es kam Wachteln. Ständig und immer wieder, du bist schuld, du bringst uns hier in die Situation. So viel Gegnerschaft. Und diese Wolke von Zeugen ist um uns, beobachtet uns. Ich stelle mir das so vor, das sind so wie Ränge, so im Himmel, in der unsichtbaren Welt. Und sie feuern uns an und das gibt mir unheimlich Trost. Der Gedanke, ein Mose nimmt zur Kenntnis, was ich mache und sagt, komm, weiter, halt hier durch, weiter. Eine Wolke von Zeugen. All die, die als Märtyrer starben in der Geschichte, so ein großes Heer von Menschen, so eine große Anzahl von erlösten Leuten, die da mit uns stehen. Hebräer, ne? 4, 3, 2... Also ich weiß nicht, die habe ich schon nicht in meinem Konzept. Hebräer 12, Vers 1. Also auch hier in dieser Petrusstelle, wir sollen der Leiden Christus teilhaftig sein, weil wir uns dann auch in der Offenbarung der Herrlichkeit jubeln, freuen können. Und wir können glückselig sein, wenn wir im Namen Christi geschmäht werden. Wenn uns Verwandtschaft belächelt, wenn man uns hinstellt wie ein bisschen blemblem, wenn man uns bescheinigt, wir sind extrem überdreht, radikal. Es kann durchaus sein, dass man Verwandtschaftstreffen enorm reduzieren muss. Das kann sein. Weil die Schrift sagt, dass der Umgang uns prägt. Und ich kann solche Treffen ein- oder zweimal im Jahr haben. Weil mehr würde meinen Glauben zerstören. Und die Schrift lehrt uns, mit wem wir über was sprechen. Und wir teilen nicht unsere kostbaren Erfahrungen mit dem Herrn mit Leuten, die das verachten. Jesus sagt, wir sollen nicht unsere Perlen vor die Schweine werfen. Ja, möchte ich wirklich gerne von diesem Druck befreien. Wir müssen unsere Eltern bekehren. Wir müssen, dass unsere Verwandtschaft gläubig wird. Müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Wir haben Verantwortung in erster Linie für die Generation nach uns. Unsere Kinder sollen im Glauben erzogen sein. Das ist unsere Verantwortung. Und wenn du eine gute Beziehung da hast, preis den Herrn. Aber wenn das nicht der Fall ist, steh zur Wahrheit. Wir haben in unserer Gemeinde ganz oft diese Schnittstellen. Dann steht in der Verwandtschaft die nächste Kindtaufe an. Dann kommt die Konfirmation. Gehe ich da hin, gehe ich da nicht hin, was ist? Und da gibt es Passagen, wo wir lesen können, wie ging es Jesus mit seiner Verwandtschaft und was lief da ab? Diese eine Stelle, wo Jesus lehrt, offensichtlich haben sehr, sehr viele Menschen ihm zugehört und dann drängelt sich jemand zu ihm durch und sagt, Meister, draußen, deine Mutter und deine Mutter wollen dich jetzt sprechen. Mitten in dem er lehrt, viele Menschen sind da, die das offensichtlich interessiert, die offensichtlich hören wollen, was er sagt, die irgendwie das Gefühl bekommen haben, hier ist Leben, das will ich wissen, die an seinen Lippen hingen, was er sagte. Und irgendwann, als ich die Schriftstelle las, ging mir die Lampe an, wieso waren die draußen? Also offensichtlich hat es Hunderte, wenn nicht Tausende interessiert. Wieso waren die draußen? Das kann doch schon mal gar nicht sein. Und dann der Anspruch, wir wollen dich jetzt sprechen. Kennt ihr auch so Ansprüche aus der Verwandtschaft, wie das zu sein hat? Die Eltern dann in junge Ehen hineinfunken und den Stempel aufdrücken, wann wird das Kind zur Taufe gebracht? Wenn du in so einer Situation bist, leide für Jesus Schmach. Lass dich enterben im Namen Jesu. Weil das Ganze hat Herrlichkeit hier und im Himmel. Das hat einen ewigen Wert. Kann auch in einer ganz völlig anderen Richtung sein. Aber es geht mir darum, wir müssen bereit sein, für die Wahrheit auch zu leiden. Wir müssen uns im Klaren sein. Wir werden da nicht nur Beifall ernten. Es wird nicht nur Menschen geben, die sagen, jawohl, wunderbar. Es wird auch anderes geben. Paulus schreibt das 2. Korinther 1, 9. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. So weit ging es bei ihm, dass er überzeugt war, das ist mein Ende. Und wenn man das aufmerksam liest, er wurde ja ständig verfolgt und musste ausreisen. Und dann haben auch andere Brüder ihn schnell aus der Stadt geschafft. Aber er hat den Konflikt in Ephesus nicht umgangen. Hat nicht gesagt, ja gut, jetzt sind da die vielen Handwerker und die stellen da diese kleine silberne Artemis her. Und wenn die da so gut Geld verdienen, das war jetzt auch irgendwie schade, dann können die ihre ganzen Geschäfte schließen. Nein, das war Götzendienst und ganz klar, kam seine Botschaft dazu und sie hatte die Kraft und die Gläubigen verbrannten ihre Zauberbücher und dann gab es diese gewaltige Konfrontation. Philipper 1, 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Und dann Vers 28, und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst. Was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils. Und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Also ich glaube, wenn unsere innere Haltung oder Einstellung sich dahin verändert, dass das etwas ist, was uns im Blick auf Christus geschenkt wird, dann ist es schon viel leichter zu ertragen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Oder Philipper 3,10. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Und ich glaube, dass ein Teil unserer Leiden für die Wahrheit, für das Evangelium, für den Herrn etwas freisetzt bei den uns anvertrauten Gläubigen. Ich denke, das ist etwas, womit sich biblische Leiterschaft auseinandersetzen muss, dass sie Leid erträgt und das etwas freisetzt für die ihnen anvertrauten Leute. Kolosser 1,24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, und ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Und das habe ich auch in diesem Sprachschlüssel nachgeschlagen. Und da steht, Paulus sieht seine Leiden im Dienst als stellvertretend für die Leiden, welche die Gläubigen eigentlich hätten erdulden sollen. Und ich glaube, dass in Bezug auf Leiden Leiterschaft in Vorleistung geht. Dann haben wir noch diese wunderbare Schriftstelle aus Offenbarung 2,10. Da sind wir nochmal aufgerufen, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Also wir sollen es nicht fürchten. Und das ist eine Verheißung, aufgeschrieben ins Wort Gottes, dass der Teufel einige ins Gefängnis werfen wird. Und weltweit ist das schon schwer im Gange. Wenn ich das richtig gelesen habe, sterben im Moment so viele den Märtyrertod wie noch nie in der Geschichte zuvor. Und der Vormarsch des Islam in unserem Land ist die Vorbereitung unserer Leiden. Kurz bevor wir herfuhren, hörte ich das in den Nachrichten oder habe es auf der Internetseite gesehen, dass man in Deutschland jetzt an 4 oder 5 Universitäten islamische Theologie studieren kann. Das heißt, wir bilden in Deutschland Imame aus. Ganz neu, beschlossen. Das ist eine Seite, wo ich überzeugt bin, dass die wahren Gläubigen aus dieser Richtung unter Leid und Bedrängnis kommen werden. Aber das Wort sagt, wir sollen uns nicht vor Leid fürchten. Und das ist die Frage, wie geht das? Indem wir auf das Ziel schauen, auf die Belohnung. Hebräer 12,2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Oder 2. Korinther 4,16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, also wenn Paulus von seinen Bedrängnissen sprach, das schnell vorübergehende Leichte, dann ist das, was wir erleben, ultraleicht. Stellen wir uns vor, dass er mehrere Male in absoluter Gefahr war. Einmal hat man ihn gesteinigt. Er musste mehrere Male fliehen, war lange Zeit im Gefängnis, wurde verlassen von engsten Freunden in den Gemeinden, die ihm so viel verdanken, hat man so übel über ihn gesprochen, hat ihn so finstere Dinge unterstellt. Gemeinden waren schnell bereit, falschen Aposteln zuzuhören und. Und dann sagt er, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt etwas. Und das ist unser Trost. Ihr, die ihr schon gelitten habt, alleine zu sein, verlassen worden zu sein, nicht verstanden worden zu sein, obwohl ihr weiter wolltet und gesagt habt, aber das ist doch das Wort, belächelt worden zu sein, verraten worden zu sein. Das bewirkt etwas, das war nicht umsonst. Das ist heute meine Botschaft an euch, das war nicht umsonst. Sondern es bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Also Paulus war ein sehr sprachgewandter Mensch und also hier mehr Power kann man nicht dahinter stellen in der Sprache, wie groß dann die Herrlichkeit ist. Ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht. Also noch mehr geht nicht. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also Leid zu ertragen ist ein effektiver Weg, Ausrichtung zu bekommen auf das Ewige. Das ist die einzige Chance, sonst gehen wir darin kaputt, sonst werden wir da frustriert irgendwann aussteigen. Ausrichtung auf das Unsichtbare, auf das Herrliche, auf das Ewige des Reiches Gottes. Und das hilft uns, Versuchungen zu widerstehen, Rache zu nehmen, mit gleicher Münze heimzuzahlen oder auch sich zurückzuziehen, aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Das ist 2. Korinther 4, 16. Ganz vereinfacht, viel Herrlichkeit unter uns, viel Leiden. Und wir gehen auf solche Zeiten zu. Wir kämpfen darum, bei uns unsere Gemeinde vorzubereiten, dass wenn der Druck steigt, wir dann stehen und nicht lernen müssen, das Einmaleins des Glaubens. Wir sind in Vorbereitungszeiten. Noch sind Friedenszeiten, noch ist Vorbereitung, aber es kommt der Tag, da ist Vorbereitung abgeschlossen. Wenn der Wettkampf stattfindet, wie bei irgendwelchen Sportwettkämpfen, du kannst vorher trainieren, an dem Tag, entweder du kannst es oder kannst es nicht. An dem Tag, wo du am Startblock stehst für den 100-Meter-Lauf, ist es vorbei mit Trainieren. Entweder du bist dann schnell oder nicht. Deshalb müssen wir jetzt uns vorbereiten und da anfangen und sagen, Heiliger Geist, hier richte meine Sinne auf das aus, worauf Paulus hier ausgerichtet war. Also es gilt nicht, Leid zu umgehen oder wegzugebieten. Wir sind im charismatischen Bereich zu schnell dabei. Das sind alles Anfechtungen. Kämpfe, geistliche Kämpfe. Leiden für den Herrn, für die Wahrheit ist dazu da, dass wir seinen Trost erfahren, und dass wir Ausrichtung bekommen auf das Ewige. Und die feste Gewissheit in unserem Herzen anwächst, dass es dieses überreiche Gewicht an Herrlichkeit für uns bewirkt. So sagt es dieser 2. Korinther 4, 16. Ein Beispiel von Mose, das aus Hebräer 11, ab 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Also er ist wieder der Blick auf die Belohnung, auf das, was später kommt. Und konnte sagen zu den Schätzen Ägyptens, nein, zu dieser Position, zu dieser Macht, zu dieser Bildung, zu dem anerkannt sein und hielt die Schmach des Christus für größeren Reichtum. Das ist das, was der Herr in uns hervorbringen will, glaube ich. Und er konnte das, weil er auf die Belohnung schaute. Und es hat etwas mit Glauben zu tun. Jesus wird kommen, Jesus wird mich belohnen. Ich bin so froh, dass der Heilige Geist mir da geholfen hat über die letzten Jahre, dass dieser Tag des Herrn für mich nicht mal innerlich eine Bedrohung darstellt, sondern dass das ein Tag ist, wo ich heute weiß, das wird der ultimative Moment, ihm in die Augen zu schauen. Das ist das herrlichste, der ultimativste Moment und dafür sind wir hier. Und wenn das in uns wächst und zu einer Gewissheit ansteigt, dann kommen wir auch dahin, sagen zu können, wie Paulus, das jetzt leichter unsere Bedrängnis. Und es ist so gewaltig, da ist so eine Tiefe. Und diese Hebräerstelle beginnt: durch Glauben weigerte sich Mose. Wollen wir uns durch Glauben weigern, den leichten oder flachen Weg zu gehen, der immer damit verbunden ist, Wahrheit zu verleugnen und Kompromisse zu machen? Und wollen, wie er, die Schmach Christus für den größeren Reichtum halten, als jetzt irgendwie Anerkennung zu ernten von allen Seiten? Dieser unbändige Drang bei manchen Leitern, von allen toll gefunden zu werden. Und dann gibt es die Schriftstelle Hebräer 13, 13. Lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, um seine Schmach zu tragen. Eine Anweisung aus der Schrift an die Gläubigen: lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, außerhalb des Mainstreams, außerhalb der Mode, außerhalb dem, was angesagt ist, und seine Schmach tragen. Vorhin während der Anbetung ist mir das eingefallen. Wir hatten euch ja erzählt, dass wir aus der lutherischen Kirche kommen und da eine Jugendgruppe waren zu der Zeit. Und ich denke, dieser Start unserer Gemeinde war viele Jahre früher geistlich gesehen, als wir dann uns taufen ließen und aus der Kirche weggingen. Der Start der Gemeinde im Geistlichen war viele Jahre vorher. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Baustein dazu war, wie gesagt, einige Jahre vorher waren wir mit unserer Jugendgruppe verreist, das war eine Pfingstfreizeit, und jemand, der zu uns gehörte, konnte nicht mitkommen, hatte da von seiner Arbeit aus was zu erledigen, hier oben an der Ostsee, und musste da mit so einem Lieferauto fahren. Und während dieser Pfingstfreizeit erreichte uns die Nachricht, dass er auf der Autobahn tödlich verunglückt ist. So alt wie meine Frau, war ihr Cousin, gehörte zu uns, war fest verankert in unserer Gruppe, in unseren Freundschaften. Und als die Nachricht uns erreichte, dass er tödlich verunglückt ist, hatte da eine Panne, und beim Zurücklaufen, Warndreieck aufstellen, ist irgendjemand eingeschlafen, hat ihn in voller Fahrt mitgenommen und war sofort tot. Und das hat in einem Augenblick uns derartig in Verzweiflung vor den Herrn gebracht. Und so eine intensive, starke Zeit hatten wir nie zuvor erlebt. Und so hat Gott das gebraucht, um da eine ganze Gruppe ganz drastisch vor Augen zu stellen. Du kannst nicht irgendwie ein bisschen rumspielen und mit dem Gott, das klar später, und jetzt lebe ich halt noch ein bisschen, wie ich als Jugendlicher leben will, und genieße mal noch so ein bisschen die Freuden in der Welt. Und es war sofort klar. Wie alt war er damals? 19. Und mit 19 Jahren war Schluss. Und das hat uns so in die Tiefe gebracht, und wir verbrachten dann in so einer Dorfkirche, wo wir da waren, den ganzen Nachmittag und Abend damit, Buße zu tun. Ohne dass einer die Anweisung gegeben hätte, wir müssen jetzt dies oder das. Wir hatten damals auch einen Diakon unserer Gemeinde mit, der auch Heiligen Geist hatte und irgendwie glaubte, was in diesem Buch steht. Und keiner wusste, was wir jetzt machen. Außer wir wussten, wir müssen irgendwie jetzt zusammenkommen vor Gott. Und einer nach dem anderen fing an, Sünden zu bekennen. Ohne Anweisungen. Und das war so eine heilige Gegenwart Gottes. Und da war nichts mehr von Scham oder komisch. Das war so stark. Und heute weiß ich, das war ein ganz maßgeblicher Schritt, den schon damals Gott mit uns ging. Und wo wir irgendwas erkannt hatten, ja, Nachfolge ist nicht irgendwie was Lässiges, was ich mir so einrichte nach meinem Gutdünken. Und da ist auch aus diesem Leid ist auch Herrlichkeit gekommen für uns. Obwohl das, wie gesagt, viele Jahre vorher war noch vor der Wende. Wie werden wir fähig, an den Leiden Christi Anteil zu nehmen? Einiges hatte ich schon erwähnt. Ich habe so vier Hauptpunkte, die uns da vielleicht helfen. Also der erste Punkt, den ich für den wichtigsten halte, ist einfach, dass wir sorgfältig darauf achten, dass unsere persönliche Beziehung zum Herrn immer stärker wird, immer intensiver wird, und wir trotz eingespannt sein in Beruf und Arbeit und trotz der Forderung, die da immer höher wird auf dieser Seite, das nicht vernachlässigen, unsere Beziehung zum Herrn. Und dieses Lesen im Wort Gottes, was wir auch vorhin oder in der Lobpreiszeit wurde es zitiert, dass wir nicht leben vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das ist dieses Buch. Und dass wir viel Umgang haben mit diesem Buch, uns daraus ernähren. Das ist das A und O und dafür müssen wir uns Zeit einplanen. Und egal wie eingespannt wir sind und wie vielfältig unser Aufgabenbereich ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und ich denke, wir müssen auf diesem Gebiet auch absolut aufhören mit Ausreden, warum das bei uns nicht geht. Wenn wir uns nicht geistig ernähren aus diesem Buch, werden wir geistlich Magersüchtige. Und irgendwann haben wir gar keine Kraft mehr. Uns fehlt dann die Unterscheidung, uns fehlt der Plan, uns fehlt einfach die Wahrheit. Vor kurzem las ich das in einem Lehrkonzept von Ute. Wenn wir nicht dafür sorgen, unser Fundament aus Wahrheit zu bauen, und das ist für mich ganz nahe, unser Fundament bauen, damit verbunden, in diesem Buch zu lesen. Wenn wir das nicht tun, dann baut der Teufel uns ein Fundament aus Lügen. Wir haben in jedem Fall ein Fundament, entweder Wahrheit oder Lügen. Das heißt, wenn wir einfach nur nichts tun, haben wir ein Fundament aus Lügen. Das ist unsere Erfahrung im Gemeindebau. Ausnahmslos alle Leute, die in verkehrter Sichtweisen kommen und sich in Lügen verstrickten, was mitunter dramatische Folgen hatte, ausnahmslos alle haben vernachlässigt, ihr Fundament aus Wahrheit zu bauen. Und das ist etwas, was wir kontinuierlich lehren, immer wieder, auf die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, bis Jesus kommt oder bis wir abberufen werden, unser diesseitiges Zelt verlassen, wie es Petrus sagt. Immer wieder müssen wir das lehren, immer wieder. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung, der ganze Druck aus der Welt und auch die ganzen Verlockungen sind derartig ununterbrochen präsent und da ist immer derartig so viel anderes wichtiger. Und für vollzeitlich dienende Leute ist es genauso wichtig, sich das als oberste Priorität immer wieder vor Augen zu halten. Sonst fangen wir irgendwann an, damit Dinge zu geben, die wir gar nicht haben. Was eine geisterfüllte Gemeinde auch merkt. Und das ist nicht gut. Also die persönliche Zeit mit dem Herrn, Schriftstellen, Matthäus 6,6, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also dieses alleine mit dem Herrn sein. Also ich schließe mich nicht in eine Kammer ein, ich gehe in der Regel in die Natur. Da kann ich irgendwie wesentlich besser Gott erleben und wahrnehmen. Aber wer das in der Kammer macht, ist auch gut. Es geht um das Alleinesein mit Gott. Nichts funkt dazwischen. Kein Telefon, kein Handy, nichts. Psalm 27,4. David sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Und warum sollen wir das tun? Nicht um unser Bibelwissen zu vermehren, sondern um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Und nachzudenken in seinem Tempel. Ihn anzuschauen, seine Herrlichkeit anzuschauen, verändert unser Herz, haben wir auch in 2. Korinther 3,18 geschrieben. Also kürze ich jetzt ab, der Bereich persönliche Beziehung zum Herrn. Wir müssen wissen selber, wie lese ich das Buch, dass es lebendig wird für mich. Was muss ich tun, damit das gelesene Wort in meinem Leben das tut, wovon es spricht. Kann ich jetzt nicht eingehen, möchte ich nicht. Wenn ihr das sagt, da will ich gerne Lehre hören, gibt es auf unserer Website im E-Kurs-Bereich, denke ich, ein oder zwei Lehren darüber. Eine ganz praktische Anleitung, das ist auch in unserem E-Kurs eines der ersten Dinge, nach dem Ding Bekehrung und Taufe, tägliche Zeit mit Gott, was tue ich da? Weil wir müssen dahin durchbrechen, dass diese Zeit lebendig ist und zu einer Interaktion wird. Wenn das nur dieses Pflicht erfüllen ist, Lösung gelesen, Haken. Ach, wenn der am Sonntag fragt, kann ich sagen, ja, habe ich. Ich kenne das so aus meiner Kirchenzeit, da war das die stille Zeit. Hast du deine stille Zeit gemacht? Nein. Zur nächsten Jugendfreizeit wieder Buße getan, ein Jahr lang nicht gemacht. Ganz fest vorgenommen. Ich weiß, ich sehe das ein, als guter Christ muss man das. Ich nehme mir das ganz fest vor. Eine Woche vielleicht noch geschafft, dann weg. Nächste Freizeit, wieder Buße getan. Ein Jahr nicht gemacht. Wieder fest vorgenommen. Leider hat uns nie jemand erklärt, was man in dieser Zeit tut. Das wäre echt ultimativ. Also ich denke wirklich manchmal, hätte ich eine meiner eigenen Lehren vor 20 Jahren gehabt, das wäre echt hilfreich gewesen. Wirklich. Man hat uns immer nur gesagt, das musst du tun. Und dann hatten wir die Losung und dann kamen ja da manche Liedverse schon irgendwie spanisch vor. Und eher niederziehend. Und dann habe ich irgendwann mal mitgekriegt, wenn man nur Losung liest, das ist ja gar nicht aus der ganzen Schrift ausgewählt. Sondern die Losungsverse ist nur also einem Pool von 16.000 Versen. Das heißt, bestimmte Schriftverse tauchen nie in der Losung auf. Also wenn du nur Losung liest, wirst du nie die ganze Schrift kennenlernen, selbst wenn du das 300 Jahre machst. Das war für mich ein Schock. Deshalb wirst du nie in einer Losung lesen, ich will aber, dass er alle in Sprachen betet. Weil dieser Vers ist nicht in dem Pool. Wir hatten mal die kühne Idee, in Herrnhut, wo die Losungen gelöst werden, dort als Älteste eine Gebetszeit zu verbringen. Und waren dann auch in dem Museum dort. Und da erfuhr ich das alles und ich dachte, das kann nicht wahr sein, das ist doch ja absoluter Betrug. Die Leute wird vermittelt, wenn du Losungen liest, lernst du die Bibel kennen. Also es muss darüber hinausgehen. Wir müssen das Wort lesen und es gibt das Buch vom Corey Russell, dem Heiligen nachjagen. So ein dunkelrotes Cover. Ist die ultimative Anleitung drin, wie wir uns das Wort zu eigen machen, wie das in uns lebt. Dem Heiligen nachjagen, Corey Russell, hervorragend. Der zweite Punkt, also regelmäßig das Angesicht Gottes suchen, persönliche Beziehung zum Herrn, muss stark sein und soll kontinuierlich wachsen. Dann, das hatte ich schon mehrmals auch erwähnt, echte Nachfolge ist ewigkeitsbezogen und wir leben auf ewige Ziele hin. Wir brauchen diese Vision. Wir brauchen nicht die Vision von unserem großen Gemeindetempel, da mal das größte Gebäude der ganzen Stadt sein wird. Wir brauchen die Vision auf die ewigen Ziele hin. Der Teufel will gerne unsere Vision austauschen in diesen pseudo-christlichen Visionen von größte Gemeinde, größtes Gebäude, größtes Werk, größter Name. Und wie Hartwig das sagt, in Russland sind die Konturen wirklich schärfer in allem. Und wir standen mal in einem Pastorenbüro und da stand so eine Pappe so halb hinterm Schreibtisch mit einer Bauzeichnung. Und die habe ich mal so kurz vorgezogen und da waren Gebäude abgebildet, wo wir uns einig waren, so ein Gebäude gibt es kein zweites Mal in dieser Stadt. Und das würde also selbst in Russland mehrere Millionen Dollar kosten. Und das sind dann die Visionen. Und da wird eine ganze Gemeinde geknechtet und die alten Witwen spenden ihr letztes Hemd für diese Vision. Wir brauchen ewigkeitsbezogene Ziele und wir brauchen die Vision, die vom Herrn ist. Und ich will zwei Schriftstellen lesen, nur um einen kurzen Einblick zu geben, worum es da geht. Also Jesaja 6, Vers 2 oder ab Vers 1 im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Oder aus 2. Petrus 3, die Schriftstelle wurde auch schon mal genannt, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Also solche Schriftstellen helfen uns. Moment, ich bin ja gerade fixiert auf eine Sache, das wird alles mal verbrennen. Ist das jetzt wirklich so wichtig, wie das für mich vielleicht sich darstellt? Das hilft uns, klar zu sein, was sind wirklich die wichtigen, ewigen Ziele. Und da gibt es vielleicht eine Sache, die ja schon daherrennen oder was für mich ein Ziel darstellt. Und jetzt lese ich, das wird alles mal verbrennen, im Brand aufgelöst. Und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Also das ist für mich eine der erstaunlichsten Schriftstellen im Neuen Testament, dass wir tatsächlich mit unserer Haltung die Ankunft des Herrn beschleunigen können. Das ist ganz stark. um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wie Hartmut das sagte, wo sind wir in 500 Jahren? Das ist das, worüber uns heute Gedanken machen. Wo will ich da sein? Was muss ich jetzt tun, dass das in 500 Jahren funktioniert? Wir werden 1000 Jahre mit Jesus hier auf dieser Erde regieren. Wir werden hier Verantwortung haben. Und wir entscheiden jetzt, an welcher Stelle wir dann eingesetzt sind von ihm. Ich erinnere mich nochmal an das schöne Beispiel, das hat mich mal bei uns gebracht. Wenn du das nicht im Blick hast, kann es sein, du wirst Bürgermeister von einem Dorf in Alaska. Da ist immer kalt. Also ist unsere Nachfolge nur ins Diesseits bezogen, dann haben wir keine Motivation und auch keine Kraft, die Schmach Christi zu tragen. Dann ist das alles, was hier ist. Und das wäre schrecklich. Aber das ist alles ganz kurz und fällt nicht ins Gewicht gegenüber diesem Übermaß der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Jesus hat versprochen, Johannes 14,2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn wir Dinge erleben, die uns innerlich mitnehmen, wo uns die Tränen kommen, nehmen wir solche Schriftstellen. Überlegen wir, Jesus, du bereitest eine Wohnung beim Vater. Dort werde ich zu Hause sein. Dort wird es alles nicht mehr sein. Das ist echter Trost. Jesaja 32,18, dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens. Und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Das ist doch herrlich. Sorgenfreie Ruheplätze. Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und das sinnt auf das, das meint, die Richtung unseres Blickes, worauf unsere Gedanken ausgerichtet sind. Unser Denken, Fühlen, Sinnen, Meinen, Beurteilen, was jemand meint, von gleicher Gesinnung bzw. Meinung sein, damit übereinstimmen, dieselben Ansichten vertreten und verfolgen, denken an, gesinnt sein, bedacht sein, seinen Sinn oder seine Gedanken auf etwas richten oder nach etwas streben, das gesamte Interesse danach ausrichten. Das meint diese kurze Passage, sinnt auf das. Aus Kolosser 3,1. Das ist das, womit wir uns innerlich ernähren sollen. Das gibt uns die Stärke, auch die Schmach Christi tragen zu können. Und das bringt Herrlichkeit hervor. Hebräer 13,13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da hineindrängen, dass wir dafür beten, dass wir sagen, Herr, öffne mal hier den Blick, mach hier die Jalousien für mich hoch. Ich will diesen Anker haben hinein in die Ewigkeit. Ich will das Bewusstsein haben, was ich hier tue, hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Ich will lernen, danach zu entscheiden, was ist aus der Sicht der Ewigkeit jetzt wirklich wichtig und was sind Dinge, die völlig bedeutungslos sind. Das ist absolut entscheidend für Gemeindebau, dass wir immer das als das Fernziel haben, dass wir auf ewige Werte hinleben, dass es um die ewige Herrlichkeit geht bei ihm. Ein dritter Punkt, wie wir die Schmach Christi tragen können, wie wir fähig werden, Leiden zu ertragen, enge Gemeinschaft mit in aufrichtigen Beziehungen zu Geschwistern. Also wir hatten das auch schon, der Leib ist zusammengefügt, 1. Korinther 12, ab 24, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Das ist auch eine große Hilfe Und ein wichtiger Bestandteil, wie der Trost des Herrn zu uns kommt, dass wir in Offenheit und Aufrichtigkeit mit Geschwistern leben und einander mitteilen und einander Lasten tragen helfen. Ich denke, dass Leid viel schwerer zu ertragen ist, wenn niemand davon weiß. Und die Schriftstelle sagt uns, dass wir auch das Leid miteinander teilen sollen. Der Teufel will uns gerne isolieren und mit dem irgendwie alleine lassen. Und ich glaube, dass Einsamkeit ist ein guter Nährboden für Selbstmitleid. Und Geschwister an unserer Seite können uns auch helfen, Situationen besser wahrzunehmen, wie sie tatsächlich sind. Und auch immer, wenn es um Konflikte geht, um Auseinandersetzungen, der Teufel ist immer dabei, da viel Lügen unterzumischen. Will uns immer auf die Pferde locken, da in Gedankenmuster hineinzugehen, die gar nicht der Tatsache entsprechen. Also das ist auch wichtig, dass wir in aufrichtigen Beziehungen zueinander sind. Und das geht nicht nur darum, dass wir da nur tolle Dinge uns mitteilen, sondern wir sollen da auch erzählen, was uns mitnimmt, was uns wirklich traurig macht, wo wir irgendwie am Boden sind und tragen das auch miteinander. Und auch durch Geschwister kommt da Trost zu uns, den Gott uns da gibt. Paulus hat es so erlebt, 2. Korinther 7, 6. Aber da die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Oder 1. Thessalonicher 5, 14. Wir ermahnen euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen. Das ist eine Aufforderung, dass wir einander trösten. Oder Galater 6, 2, das bekannte Wort, einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also, wir haben ja viel gelehrt, auch über aufrichtige Beziehungen, wie wichtig die sind, auch in Bezug auf Korrektur, dass wir gerade bleiben, dass wir uns Dinge sagen lassen, dass wir belehrbar sind, dass der neben uns auch Dinge sagen darf, die uns für den Moment nicht so angenehm sind. All das ganze Thema, denke ich, wer unsere Lehren hört, kennt das. Aber das ist auch ein Aspekt von dieser aufrichtigen Gemeinschaft der Gläubigen, dass der Trost des Herrn durch den Bruder und die Schwester zu mir kommt. So wie Paulus das getröstet hat und er sagt, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und da gibt es noch ein paar Stellen mehr dazu, die habe ich aber jetzt nicht hier, wo er das so schreibt, wo er auch Leute direkt sendet und sagt, zum Trost für euch sende ich den und den. Ein weiterer Punkt, wir haben einen Gott, der uns tröstet. Wie ich jetzt schon sagte, auch durch Geschwister kommt der Trost des Herrn zu uns. Und dann gibt es noch Schriftstellen, wo Gott uns das verspricht, dass er das tut. Und darauf sollen wir uns auch berufen. Und in schweren Situationen sollen wir diese Schriftstellen auch beten. Zum Beispiel Jesaja 51, 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich vor dem Menschen fürchtest, der hinstirbt und vor dem Menschenkind, das wie Graues dahin geht? Oder diese bekannte Stelle, Jesaja 66, 13. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Oder Psalm 119, 50. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Wir brauchen in solchen dunklen Momenten keine Selbstmitleidparty. Wobei ich zugeben muss, wir haben uns gestern unterhalten, wir haben als Älteste vor kurzem mal eine Selbstmitleidparty gefeiert. Ne? Es ist mir so, das war erstmal schön. Aber das war nur ein Abend, am nächsten Tag war es dann wieder klar und wir hatten dann auch eine starke Gebetszeit. Die Zusagen des Herrn beleben uns, aber nicht automatisch, sondern indem ich die mir suche in der Schrift und ich verwende da einfach ein Bibelprogramm, weil ich nicht so fit bin, dass mir schlagartig auf jede Situation eine Schriftstelle einfällt. Aber du kannst mit Suchbegriffen Stellen finden. Und dann lese ich, was steht, dann wird mir deutlich, das ist wahr und dann gibt das Belebung in dieser Situation. Das Wort ist lebendig. Und Hier habe ich noch Beispiele, sehe ich gerade, wie wir durch Geschwister auch getröstet werden. Also Paulus schreibt zum Beispiel Römer 16,1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn sie ist auch vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Dann die Stelle, die ich gelesen hatte, da die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus, doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, sodass ich mich noch mehr freute. Also wir sollen nicht aufgrund eines verkehrten Lebensstils leiden, aufgrund böser und falscher Taten, aber wenn wir leiden um der Wahrheit willen, um des Evangeliums willen, um unserer Nachfolge willen, dann sollen wir uns einander trösten. Und das ist ein Weg, wie der Herr zu uns kommt mit seinem Trost. Ein fünfter Punkt, was wir in dem Ganzen lernen sollen, wenn es um Leiden geht. Vierter Wort, dass Gott uns selber tröstet mit diesen Schriftstellen aus Jesaja. Ich habe diesen fünften Punkt überschrieben, Vertrauen statt Kontrollieren. Wir werden im Gemeindebau in Situationen kommen, wo wir als Leitung spüren, dass wir die nicht in der Hand haben, wo wir den Ausgang nicht kontrollieren können. Und hier an der Stelle muss und wird einfach unser Vertrauen auf den Herrn wachsen. Weil wir arbeiten eben nicht mit einem Brett, was man absägen kann oder anleimen kann. Wir arbeiten mit Menschen und Menschen haben ihre freie Entscheidung. Und das ist etwas, was Gott respektiert. Und deshalb ist das in vielen Situationen nicht kalkulierbar und einfach der Ausgang des Ganzen offen. Und deshalb muss eine Leitung dort hineinkommen, auf den Herrn zu vertrauen, statt Kontrolle auszuüben und bis in die letzte Faser Dinge im Griff zu behalten. Also es äußert sich, eine kontrollierende Leitung äußert sich für mich daran, dass ein Leiter in jeder Veranstaltung drin sitzen muss. Also dass man nicht mal ein Treffen veranstalten kann, welche Handfeger gekauft werden, ohne dass der Leiter damit drin sitzt. Das ist für mich so ein Hinweis, dass der Leiter nicht verstanden hat, Gemeindebau bedeutet Vertrauen statt Kontrollieren. Gibt eine Schriftstelle, Epheser 6, 18, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist, kennen wir. Und von unserem lieben Bruder Darek haben wir gelernt, hier müsste eigentlich stehen, nicht mit allem Gebet, sondern mit allen Arten des Gebetes. Und das meint die Arten des Gebetes, Fürbitte, Danksagung, Lobpreis, Anbetung. Und eine Art des Gebetes ist Anbefehlen. Anbefehlen ist eine mächtige Art zu beten und eine Facette, wie wir selber in stärkeres Vertrauen kommen, dass Gott da ist und dass Gott alles unter Kontrolle hat. Wir haben uns oft im Gebet damit getröstet, in wüsten Auseinandersetzungen zu wissen, sein Thron steht, da wackelt nichts, da flimmert nicht die Glühbirne, Jesus sitzt, Jesus ist nicht verunsichert, Jesus weiß zu jedem Moment, was er tut, Jesus hat alles unter Kontrolle. Auch wenn wir irgendwie planlos sind und uns völlig die Idee fehlt, wohin jetzt, in welche Richtung, schon alleine das zu wissen, sich zu verinnerlichen, ist enorm tröstend. Anbefehlen ist eine ganz starke Schriftstelle, Apostelgeschichte 20, 32. Das ist am Ende des Gespräches von Paulus mit den Ältesten von Ephesus, wo er sich verabschiedet, wo er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, wo er ankündigt, aus eurer Mitte werden grausame Wölfe aufstehen. Aus eurer Mitte, wo ihr Gemeinde baut, werden grausame Wölfe aufstehen. Das ist in der Schrift. Wenn das nicht passiert, ist es bedenklich. Ja, es ist wahr. Es ist hochgradig bedenklich, wenn über lange Zeit alle immer alles gut finden. Aus eurer Mitte werden, sagt Paulus. Und am Ende sagt er, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das ist gewaltig. Paulus befiehlt sie dem Wort an. Und das können und sollen wir auch tun. Menschen oder Situationen anbefehlen heißt, sie beim Herrn zu lassen. Das entlastet uns. Und wir voll auf den Herrn vertrauen, dass er etwas damit tut. Wir kommen in Situationen, wo alles gesagt ist und wo durch Gespräche nichts mehr zu klären ist. Gar nichts. Ihm anbefehlen und dem Wort seiner Gnade. Und wir geben da jeden Versuch auf, das noch irgendwie menschlich kontrollieren zu wollen oder zu können. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Sache. Das ist eine Art des Gebetes, die wir auch beten als Leiter. Dinge ihm anbefehlen. Und der letzte Punkt, der sechste Punkt, in all dem die Wahrheit glauben und nicht den Lügen. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er ist der Vater der Lüge, er ist der Erfinder der Lüge. Und er belügt uns ununterbrochen. Ununterbrochen. Er belügt uns ununterbrochen über Gott und über sein Wesen. Das war auch gestern ja zum Teil Bestandteil von dem, was der Herr gewirkt hat. Lügen über Gott. Ununterbrochen versucht er uns, Gott darzustellen als einen strengen, rachsüchtigen, unberechenbaren Gott, der draufhaut, sobald er nur kann, der uns nicht will, der eigentlich kein Interesse hat. So fing es an im Garten Eden. Sollte Gott gesagt haben, nee, ich sag euch mal, was er euch eigentlich vorenthält. Wenn er von dem Baum isst, dann. Er belügt uns ununterbrochen über das Wesen vom Herrn. Und wenn wir Leid ertragen, müssen wir sehr darauf achten, dass wir nicht uns dann auf solche Lügenpfade begeben. Der Teufel belügt uns ununterbrochen über uns selber, versucht uns ständig unser Versagen vorzuhalten, alles das, was wir nicht können. Und leider, ich selber auch, arbeiten wir da mit ihm enorm konstruktiv zusammen. Also selbst das, was er noch nicht weiß, ergänzen wir dann noch, wie schlimm wir sind. Ich hatte es ja vor kurzem gepredigt, ich saß unter diesem Ginsterstrauch und Herr, nimm mich weg. Meine Frau sagt halt immer, wir müssen den Ginsterstrauch abholzen. Ununterbrochen belügt er uns über uns. Du kannst es nicht, guck dir doch an, was da rauskommt. Also das ist so eine Schlüsselerkenntnis gewesen für mich persönlich. Die ganze Auseinandersetzung lief, wo Elia die ganzen Boer als Priester abschlachtet, den ultimativen Sieg dort feiert, wo Gott sich offenbart, wer der Herr ist. Das ist ultimativ die Geschichte. Also da hätte ich echt dabei sein wollen. Das war kurz danach hat er solche Angst und sitzt da unter dem Ginsterstrauch und dieses finstere teuflische Prinzip, dass er dann sagt zu Gott, das ganze Volk ist im Götzendienst, alle Propheten sind umgebracht. Ich bin ganz alleine, nämlich weg. So arbeitet der Teufel. Hält uns Tatsachen vor Augen, dass das Volk im Götzendienst war, war eine Tatsache. Das hat gestimmt. Das hat die Isabel geschafft, dass 10 Millionen Hebräer den Baal und die Aschera anbeten. Und es war eine Tatsache, dass sie viele der Propheten hat umbringen lassen. Das waren zwei Tatsachen. Und der Teufel kommt zu uns mit solchen Tatsachen. Guck mal, du bist Gemeindeleiter, aber guck dir mal die Leute an. Denen hast du so viel investiert und guck mal, da geht jetzt in die Welt. Und das geschieht, weil du nicht fähig bist. Weil du nicht gesalbt bist. Weil du nicht genug gebetet hast. Also er kommt mit ein, zwei Fakten und dann machen wir einen Rückschluss. Und dieser Rückschluss, das ist der Moment, wo wir dann anfangen, Lügen zu glauben. Der Elia war überzeugt, ich bin ganz allein. Obwohl Gott gesagt hat, dass er 7000 übrig gelassen hat. Und Gott korrigiert ihn dann und sagt kurz später zu ihm, ich habe einen Überrest gelassen von 7000, die nicht ihre Knie gebeugt haben. Also das war dann die Lüge. Ja, das Volk war im Götzendienst. Ja, die Isabel hat die meisten echten Propheten umgebracht. Aber der Rückschluss, ich bin allein, das war schon die Lüge. Und wir müssen sehr achten, wenn der Teufel mit Tatsachen kommt, dann diese Lügenrückschlüsse nicht mehr zu machen. Ganz sorgfältig zu achten. Also einer der Grundlügen, die wir über die Jahre immer wieder erlebt haben oder wo der Teufel versuchte, die uns aufzudrücken. Da ist eine Auseinandersetzung mit einer Frau, einem Mann in der Gemeinde und das Ganze wird wirklich ernst, das Ganze geht wirklich um alles. eine Lüge, die da immer mitkommt, dass du das Gefühl bekommst, die denken alle so. Die sind jetzt alle dagegen. Die sind alle misstrauisch. Die unterstellen mir alle, dass ich mir irgendwie Geld aus der Kasse nehme. Das ist eine Grundlüge, die immer mitkommt. Du hast mit einer Person das Dinge, die nicht gut sind, die schwierig sind. Und der Rückschluss, alle denken so. Die sind jetzt alle so. Also ich erinnere mich, vor einigen Jahren hatten wir da eine Sache durchzustehen. Und wir haben in dieser Situation das fast geglaubt. Und da muss man klar sein. Und deshalb gibt es Team, deshalb gibt es Beziehungen. Dass, wenn schon drei im Saal glauben, oder vier oder fünf, das ist jetzt alles so schlimm und es geht jetzt alles im Bach runter, dass dann wenigstens ein oder zwei sitzen, nein, Moment, Leute, lasst uns mal schauen, guckt euch mal den und den an und wie klar die dem Herrn folgen und was uns hier gelungen ist und wo Gott uns hier gesegnet hat. Dass wir da wieder das volle Bild bekommen. Also Wahrheit glauben und nicht den Lügen. Der Teufel belügt uns ununterbrochen über das Wesen des Herrn, über uns selber und über die Beziehung zwischen uns und Gott. Die Bibel sagt, dass der Teufel brüllt wie ein Löwe, aber Christus ist der Löwe. Und er hat da über weite Strecken schon verloren, wenn wir hier sehr wachsam und aufmerksam sind und nicht solche Schlüsse ziehen, wie Elia das tat. Es gibt zwei Fakten und die sind negativ und daraus kommt ein Rückschluss und der ist verlogen. Er war nicht alleine, es gab noch 6.999, die gestanden haben wie er. Aber das konnte er in dem Moment nicht sehen. Er hat geglaubt, ich bin alleine. Und das ist mir so wichtig für euch, die ihr in keiner Gemeinde seid, im Moment oder alleine steht. Und wir haben viel auch solche Telefonate unter der Woche im Büro. Ihr seid nicht alleine. Das Land, im ganzen Land gibt es Leute wie ihr, die zwar in ihrem Ort im Moment alleine stehen. Aber ihr seid nicht alleine. In der Summe seid ihr Hunderte, die im Moment dasselbe Los teilen, die im Moment in der Situation stehen. Erst eine Woche bevor wir herfuhren, bekam ich schon eine E-Mail aus dem fränkischen Raum, wo jemand schrieb, jetzt hat man in unserer Gemeinde eine Pastorin angestellt, eine freie Gemeinde, und die hat Theologie studiert und man war der Meinung im Leitungsteam, dass sie jetzt besser predigen kann, weil sie das studiert hat, und seitdem ist es so unausstehlich, ich kann nicht mehr dahin gehen. Ich muss mich eine Woche vom Gottesdienst erholen, war selber im Anbetungsteam. Was soll ich machen? Also ihr seid nicht allein. Und wir stehen da irgendwie an der Schwelle im Land, wo Gott uns drüber bringt und wo neue Dinge entstehen werden. Also schaut da nach vorn, das ist nicht der Zustand für die nächsten 100 Jahre. Da kommt etwas, da ist irgendwas ist da am Horizont schon zu sehen. Also glaubt nicht den Lügen. Alle hassen uns und wir sind die Einzigen auf der Welt, denen es so geht. Es gibt alleine in unserem Land Hunderte, denen es so geht im Moment. Und die wirklich leiden darunter, ihre Gemeinde inbrünstig geliebt haben und sagen, ich kann es gar nicht erzählen, mir kommen die Tränen, wenn ich von meiner Gemeinde erzählen muss, wo das jetzt hingekommen ist, was da jetzt geschieht, was da jetzt plötzlich geht. Und es ist ungeheuerlich, was wir da für Geschichten hören, für tragische Berichte. Es ist einfach furchtbar. Der Wahrheit glauben. Psalm 40, Vers 5. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in der Lüge Festgefahrenen. Das finde ich ein guter Ausdruck. Wenn wir anfangen, Lügen zu glauben, fahren wir fest. Wir stecken dann irgendwo fest. Und wir sollen unsere Zuversicht auf den Herrn richten. Auch wenn wir alleine stehen, können wir uns freuen und sagen, Herr, wir vertrauen darauf, du bringst etwas Neues im Land und du hast auch für uns einen Plan. Du hast für meine Familie einen Plan. Auch wenn ich nichts davon sehe, ich glaube daran und ich halte das fest. Und wir haben die Schriftstellen, dass der Heilige Geist gekommen ist, um uns in die ganze Wahrheit zu leiten. Und Jesus sagt es, dass die Wahrheit, dass wir sie erkennen werden und dass sie uns frei macht. Und da möchte ich so abschließend in der Schriftstelle lesen, 2. Korinther 7, 4. Paulus sagt, groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber, groß mein Rühmen über euch. Ich bin mit Trost erfüllt, ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Auch wenn das alles noch sehr fremd ist für uns und irgendwie wir da am totalen Anfang stehen, mir sagt das, es ist möglich, in aller Bedrängnis mit Trost erfüllt zu sein und überreich zu sein an Freude. Es ist möglich. Wenn ich das hier lese, ist es möglich. Wenn es bei Paulus möglich war, ist es bei uns auch möglich. Und das allein gibt mir den Trost. Ich glaube nicht, dass sich Bedrängnis vor Paulus nett angefühlt hat. Wenn er geschlagen wurde, hat ihm das wehgetan. Und die Leute damals wussten, wie man Leute schlägt. Aber wenn es hier steht, ist es möglich. Inmitten von Bedrängnis können wir mit Trost erfüllt sein. Können wir Freude haben. Aber eben nicht über den momentanen Umstand, sondern über das Ewige, das, worauf wir hinleben, das, was der Herr uns versprochen und verheißen hat. Wenn wir dazu bereit sind, zur Wahrheit zu stehen und in Kauf zu nehmen, dass wir da ausgelacht werden, dass wir da in unserer Stadt belächelt werden. Ihr glaubt nicht, was in unserer Stadt über uns erzählt wird. Viele Jahre her ist vielleicht eine ganz nette, hat irgendwas Lustiges auch. Wir waren eben ganz am Anfang dabei, auch eine Menge Leute zu taufen. Einmal hatten wir die richtige Taufe erlebt und haben dann wirklich so einen Durchbruch gehabt und auch gespürt und wirklich erlebt, was das bedeutet. Und das hatte zur Folge, dass irgendwie viele Leute auf uns zukamen, zum Teil die wir kannten, zum Teil auch Leute, die wir nicht kannten. Ich überlege schon so lange, ihr habt euch jetzt taufen lassen, ich will das jetzt auch. Ich überlege so lange, wenn ihr das jetzt gemacht habt, ich weiß, jetzt ist für mich der Punkt gekommen, ich will das auch. Also wir haben in dem ersten Jahr eine Menge Leute getauft. Ich denke heute, wir hätten bei dem einen oder anderen doch nochmal mehr nachfragen sollen, aber irgendwie war das damals nicht. Und das war schon in unserer Stadt irgendwie was, was so Stadtgespräch war. Und dann haben wir jemanden in der Gemeinde gehabt zu dieser Zeit, der ein Busunternehmen hat. Und auf einer Fahrt mit einer Reisegruppe im Bus, und es sind ja vorrangig so ältere Menschen, die so Busreisen mitmachen, kam das Gespräch in dieser Reisegruppe auf die Gemeinde. Aber die wussten natürlich nicht, dass er dazugehörte und das alles weiß. Und man erzählte sich im Bus allen Ernstes, und da fiel auch mein Name, und man erzählte sich da unter den Rentnern ernsthaft, dass ich also auf dem Hauptmarkt in unserer Stadt Katzen taufen würde. Ich meine, das sind jetzt nicht so die ganz großen Bedrängnisse. Und als er das damals erzählte, haben wir wirklich echt gefeiert. Aber ich denke, wir alle wissen, da gibt es auch Verleumdung und üble Nachrede, die ist nicht mal ganz so lustig. Und das kann uns dann auch wirklich was kosten. Aber das Ganze bringt Herrlichkeit unter uns oder zur Geburt oder bringt Herrlichkeit herunter vom Himmel in dieses Bauwerk, was Gott da mit uns baut. Also zum einen verabschieden wir völlig die Illusion, ein siegreiches Leben im Herrn bedeutet, alle Probleme und Bedrängnisse gelöst und dann nur noch ganz hier oben lang. Das ist eine Illusion, das ist nicht Bibel. Der charismatische Bereich ist darin irgendwie, hat er da Schlagseite bekommen, und oft begegnet uns das so, dass das so die Auffassung ist von vielen Gläubigen, wenn ich richtig dann drauf bin als Christ, wenn ich richtig vorne bin, wenn ich gewachsen bin, dann läuft alles glatt, dann gibt es keine Unebenheiten mehr. Also das ist ganz und gar nicht Bibel. Und Gemeinde bauen und da auch in Verantwortung sein und kommen, und wenn wir wissen, wir haben da einen Ruf vom Herrn und der Herr will da durch uns etwas tun, bedeutet, wir müssen uns mit diesem Gedanke vertraut machen, dass es einen Preis hat und dass wir dafür leiden werden. Und der Herr hat es so vorgesehen, dass wir mitten in diesem Leiden eine übernatürliche Freude und einen Trost erfahren, den es nirgendwo anders gibt. Und viele Geschwister weltweit sind da schon viel tiefer drin. Alleine wenn wir in Open Doors lesen, wo Pastoren in China eingesperrt werden oder Ägypten oder wo auch immer und da von ihrer Familie getrennt werden über Jahre, Jahrzehnte, sie werden einen gewaltigen Lohn, dieses überreiche, übermächtige Gewicht an Herrlichkeit empfangen. Und das tröstet uns und zieht uns in die richtige Richtung. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns darin ein Vorbild gegeben hast, das ultimativ ist und all die Sachen ertragen hast, die dir entgegengebracht wurden als der Messias, als der Sohn Gottes, der vom Himmel Gesandte. Gerade von denen, die die Schriften kannten und die jede Stelle über dich auswendig konnten. Und wir wollen dir danken für dieses Beispiel, was du da gegeben hast, dass du das durchgemacht hast und dass du uns deshalb auch in allem total verstehst. Herr, es gibt keine Art von Leiden, die du nicht erlebt hättest. Das heißt, egal in welche Situation wir kommen, du hast das alles erlebt, du verstehst uns. Du bist unser hoher Priester, der uns versteht. Dafür danken wir dir, Herr, und ehren dich dafür. Herr, und das bete ich für uns. Bring uns in diese Bereiche hinein, dass wir dazu Ja sagen können, dass wir da nicht unwillig sind oder widerstreben oder das ablehnen. Herr, denn dein Leid ist so eng verknüpft mit deiner Herrlichkeit. Und das ist das, wonach wir uns sehnen und was wir sehen und erleben wollen. Herr, vergib uns, wo wir schon bei den ersten Ansätzen von Verfolgung zurückgeschreckt sind und wo wir versucht haben, das zu umgehen und nee, das will ich nicht und wo wir da bereit waren, Kompromisse zu machen oder von der Wahrheit abzuweichen. Bitten dich, Heiliger Geist, dass du das in uns deutlich werden lässt, aufwachsen lässt. Beginn da heute ein Prozess in uns, dass wir das annehmen können und dass wir uns auch mal zu den Leuten zählen können, die das als großes Privileg betrachteten, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. So wie die Apostel, sie betrachteten das als großes Privileg, dass sie, weil sie deine Wahrheiten, dein Evangelium gepredigt haben, deshalb wurden sie geschlagen, deshalb wurden sie eingesperrt und verurteilt, behandelt wie Verbrecher. Und sie erachteten das für große Freude. Dein Wort sagt es, dass wir das für lauter Freude erachten sollen, wenn wir in mancherlei Bedrängnis geraten. Tu da dein Werk in uns, Heiliger Geist. Lass uns da Menschen sein, die Vorreiter sind und das hineinbringen in den Gruppen, wo du uns hingestellt hast, in den Gemeinden, wo wir leben, dass diese Mentalität, die Paulus da hatte, hineinkommt, dass wir wegkommen von dem flachen, oberflächlichen Wohlfühl-Christsein. Es geht nicht um die Sitzheizung, es geht um dich, Herr. Und das bete ich, Herr, mach aus uns solche Leute, die darin auch ein Beispiel geben können, dass wir in die Tiefe kommen, dass deine Gegenwart mehr kommen kann, dass wir etwas sehen von deiner Herrlichkeit in unseren Gemeinden, Herr. Das ist so ein großes Verlangen in uns, Herr. Herr, und wenn du sagst, dass der Weg darüber geht, dann wollen wir sagen, ja. Weil wir haben gelesen, in den Dingen ist dein Trost, in den Dingen ist Freude. Und darauf sind wir gespannt, Herr, wie du das machst. Das geht nur übernatürlich. Aber Herr, wir wollen das annehmen, wir wollen dazu Ja sagen. Ehre und Lobpreis sei dir dafür, Jesus, dass du vorangegangen bist in all dem, dass du auch um der großen Belohnung willen diese Schmach und das Leid und die Schande ertragen hast. Danke dafür, Jesus. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du unsere Geschwister besonders tröstest, die da Zeiten hinter sich haben, wo sie nicht verstanden wurden, wo sie abgelehnt wurden, wo man ihnen Böses unterstellt hat. Wo man anfing, sie zu kontrollieren, weil das irgendwie nicht mal beherrschbar war für Leiter, die einer falschen Weise leiteten. Komm mit deinem Trost, Heiliger Geist. Komm mit dieser Zuversicht, dass dafür Lohn im Himmel bereitsteht. Dass du in jedem Moment dabei warst, dass du in jedem Moment da mitgelitten hast. Und danke, Herr, dass dein Reich ein Reich ist in Gerechtigkeit. Das ist wunderbar, Jesus. Amen.